Ja, wunderschön, euch wieder hier zu sehen. Ich bin laut, nicht immer. Wenn wir unsere Bibeln aufschlagen in den Römerbrief, wie ihr jetzt ja auch gerade schon gehört habt, wo wir uns heute wieder befinden, möchte ich mich auch nochmal bedanken bei denjenigen, die diese Woche für mich gebetet haben. Einige haben ja ein bisschen mitbekommen, dass ich etwas krank war, und diejenigen, die sich ein bisschen mit Predigen und Predigtvorbereitungen auskennen, wissen, dass das immer sehr ungünstig ist, wenn das genau die Woche ist. Ja, da bin ich immer sehr dankbar, und das ist das Schöne auch an der Gemeinschaft der Heiligen, dass wir füreinander einstehen und füreinander beten, auch in solchen kleinen Herausforderungen, die uns alle irgendwo mal betreffen. Okay, schlagt bitte eure Bibeln zum Römerbrief auf. Wir machen weiter in unserer Serie. Wir sind nun bei Nummer 30 angekommen und wir werden heute ein neues Kapitel beginnen, Römer 7. Und dieses Kapitel bringt auch gleich ein neues Thema mit, was sich aber anschließt an das vorherige. Ja, Paulus ist nicht in, es ist das Wichtige, wenn wir Bibel lesen, dass wir immer die im Kontext lesen, dass wir immer sehen, was das vorher geschehen ist und was danach kommt, damit wir die Aussagen, mit denen wir zu tun haben, jetzt verstehen. Und so ist es auch hier. Obwohl wir ein neues Thema haben, sind es Dinge, über die Paulus vorher auch schon geredet hat. Paulus verwendet hier heute ein Bild, über das wir erstmal ein bisschen noch nachsinnen müssen, bevor wir den Text lesen. Paulus verwendet hier ein Bild der Ehe. Und einige von euch kennen Ehe. Andere möchten es noch kennenlernen, andere nicht unbedingt. Aber jeder weiß, um was es bei der Ehe geht, mehr oder weniger. Aber ich möchte euch ein bisschen daran erinnern, was die Ehe eigentlich ist. Weil es ist sehr wichtig, um das Bild zu verstehen, was Paulus gleich verwenden wird. Die Worte "Ja, ich will", haben wir schon öfters mal gehört, ja, bei den Eheversprechen. "Ja, ich will dich heiraten", das sind die wichtigsten und gewichtigsten Worte im Leben eines Menschen neben der Bekehrung her. Denn sie beeinflussen den Rest deines Lebens. Wenn ich "Ja, ich will" zu einer Person sage, beeinflusst diese Person den Rest meines Lebens. Es ist diese Worte, "Ja, ich will", sind sozusagen das Siegel für eine Zusage, die ich mit diesem Menschen für immer, auf dieser Welt zumindest, geschlossen habe. Wir nennen diese ganze Zeremonie oder dieses ganze Ehe auch einen Ehebund. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Ehebund. Und wir nennen es Ehebund, weil ein Bund Dinge mit sich bringt, Rechte und Pflichten. Das ist, was Bünde tun. Und zwar Rechte und Pflichten für beide Parteien. Es gibt auch einseitige Bünde, die zum Beispiel Gott mit den Menschen macht. Davon reden wir nicht. Wir reden hier von einem Bund, den beide Menschen betreffen. Es gibt Rechte und Pflichten. Es gibt Ansprüche an beide Personen durch dieses "Ja, ich will". Und diese Wahrheiten werden an Hochzeiten natürlich immer wieder auch aufs Neue dargestellt und uns daran erinnert, dass die Ehe das ist. Das ist ein Ehebund, den ich eingehe. Es ist ein großer Moment mit großen Worten und großer Hoffnung für alle. Eine Sache, die wir uns auch immer wieder daran erinnern müssen, ist, dass wenn ich "Ja" zu einer Person sage, sage ich auch gleichzeitig "Nein" zu allen anderen. Das heißt, ich habe einen Fokus auf diese eine Person für den Rest von meinem Leben. Alle anderen möglichen Partner, vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, sind ausgeblendet und nicht mehr als Partner existent. Es schließt die Tür auf der einen Seite, macht es aber auf der anderen Seite ganz weit auf. Dieser Ehebund ist eine lebenslange, eine feste Bindung, und doch bringt sie ganz große Freiheit mit sich. Es ist wirklich die schönste Veränderung, die ein Mensch hier auf dieser Welt neben der Bekehrung, die die höchste ist, durchgehen kann. Weil es auch der Start gleichzeitig deiner Heiligung ist. So wie Christus, wenn du zum Glauben kommst, dich immer mehr heiligt und dich immer mehr in sein Ebenbild ändert, verwendet Gott die Ehe zu dem gleichen Prozess hin. Und der Grund dafür ist, weil in der Ehe kann es nicht mehr um dich selbst gehen. Wenn wir vielleicht, das ist ja nicht das Thema heute, ja, Ehe ist nicht unser Thema per se, aber wenn wir Eheseelsorge vielleicht summieren könnten, ist das Problem, was alle Eheseelsorgefälle anbetrifft, eine Person dreht sich um sich und nicht um die andere. Und das ist, was eigentlich aufhören sollte mit der Ehe. Mit der Ehe muss ich lernen zu sterben dem anderen gegenüber. Wir nennen es auch ein heiliges Band. Oder wir können auch über ein neues Zuhause sprechen. Ein neues Leben mit der Notwendigkeit, sich selber zu sterben. In der Ehe finden wir ein Hafen. Ein Hafen der Geborgenheit, ein Hafen der Treue, ein Hafen der Liebe. In der ich wirklich ich selbst sein kann und trotzdem mich immer neu finden muss. Es ist so ein bisschen, als ob das vorherige Leben irgendwie in ein Erinnerungsfotoalbum abgeheftet wurde und zugeklappt wurde. Ein neues Leben beginnt mit der Ehe. Ich werde ein neuer Mensch. Alles fängt irgendwie von Null an. Oder so sagt man zumindest. Und wir verstehen dadurch, dass der Ehebund für uns eine neue Identität mitbringt. Ich bin nicht mehr der alte Thomas, der vorher mit Marco in einer WG gelebt hat, sondern ich bin jetzt nicht mehr ich, sondern wir sind wir. Ich bin mit meiner Frau verheiratet, es gibt ein Wir. Es gibt nicht mehr ein Ich, sondern es gibt nun ein Wir. All diese Dinge sind wahr über die Ehe und wenn wir die Ehe als Thema hätten, könnten wir das hier noch viel schöner ausschmücken und viel größer machen. Aber all diese Vorzüge und all diese Ansprüche, die enden. Die enden mit dem Tod. Wenn ein Ehepartner stirbt, dann geht dieser Heiligungsprozess zwar weiter für diesen Ehepartner, aber all die Vorrechte und all die Pflichten, die mit dem Ehebund verbunden waren, sind erloschen. Mit dem Tod. Ich weiß, ist jetzt nicht besonders romantisch, aber das ist die Realität. Und das ist wichtig zu verstehen, weil Paulus geht in unserem Text genau auf diese Realität ein. Er bedient sich dieser Tatsache, um einen wichtigen Punkt für unsere Heiligung zu machen. Wir finden aber diese Realität auch schon in unserem traditionellen Eheversprechen, in den romantischen Eheversprechen auch. Ganz am Ende, meistens heißt es, all das ist wahr bis dass der Tod uns scheidet. Also wir verstehen, dass diese Ansprüche endlich sind und sie enden mit dem Tod der Person. Lass uns mal gemeinsam unseren Text lesen, um zu verstehen, wieso dieses Bild der Ehe so wichtig ist, dass wir es richtig verstehen. Wir lesen Römer 7, 1 bis 6. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden und durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Soweit unser Text. In diesem Text sehen wir heute, in diesen 6 Versen, sehen wir heute 3 Wahrheiten, die unser ganzes Leben auf den Kopf stellen. Es sind 3 Wahrheiten, die uns helfen werden, unser Leben als Christen erhabener zu sehen, schöner, heiliger, wunderbarer zu erkennen und zu verstehen, dass das unsere Identität ist. Am Ende werden wir nämlich verstehen, nach diesen 6 Versen, dass das Ziel unseres Lebens in diesem neuen Abschnitt unseres Lebens Heiligung und Dienst aus der Liebe zu Gott ist. Es ist Heiligung und Dienst zur Liebe Gottes als Ziel. Diese 3 Wahrheiten, die wir heute verstehen in unserem Text, ist, dass wir erstens geschieden sind. Und zwar geschieden vom Gesetz. Das sind die ersten 3 Verse. Wir sind geschieden vom Gesetz. Und dann sind wir zweitens gebunden. Wir sind gebunden an einen neuen, an Christus. Wir sind geschieden von dem Alten und gebunden an einen neuen, nämlich Christus. Das ist Kapitel 7, Vers 4. Und drittens, die dritte Wahrheit, die uns Paulus hier vor Augen malt, ist, dass wir auch geführt werden. Geführt durch den Geist zum Dienen. Geführt durch den Geist zum Dienen. Also wir sind geschieden, wir sind gebunden und wir sind geführt. Wir werden sehen, dass Gott uns errettet hat, damit wir, die wir zuvor in Sünde und Ungerechtigkeit verloren und versklavt waren, nun ein heiliges Leben führen können und müssen, um dem Herrn ganz zu dienen. Das ist unsere neue Identität. Das ist unsere Person, wie wir jetzt sind. Das ist unser neuer Ehebund, in dem wir leben, unsere neue Identität. Aber wenn wir das machen wollen, müssen wir uns zuerst scheiden lassen. Und das ist unser erster Punkt, geschieden vom Gesetz. Nun, bevor wir durch den Glauben errettet wurden, waren wir, wie schon gesagt, der Sünde versklavt. Ja, diese Idee von Freiheit außerhalb von Gott, die ja immer wieder existiert, ich möchte frei sein, ich möchte nicht gebunden sein, diese ganze Religion, diese ganze Gottsache, die ist mir viel zu eng, ich mache einfach lieber, was ich möchte, das wird uns als Freiheit verkauft, ist nicht wirklich Freiheit. Es ist, wie Paulus es sagt, Sklaverei. Ich bin versklavt, wem bin ich versklavt? Meiner eigenen Sünde. Das ist, was Paulus auch in Versen vorher, schaut euch mal Kapitel 6, Vers 20 an, noch deutlich gemacht hat. Er sagt, denn als ihr Sklaven der Sünde wart. Ja, also die Bibel sagt, spricht auch darüber, dass wir vor unserer Errettung Sklaven der Sünde waren. Auch schon in Kapitel 6, Vers 6, wo er davon spricht, dass wir dem Leib der Sünde gedient haben. Ja, ihm haben wir gedient. Oder in 6, Vers 16 macht er deutlich, dass wem wir gehorchen, dessen Sklave sind wir. Und in 6, Vers 17, schaut euch mal das an, schreibt Paulus, Gott aber sei dankt, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber vom Herzen gehorsam gewesen seid. Also wir waren alle, bevor wir errettet wurden, in der Sünde versklavt, sagt Paulus hier sehr deutlich. Wir waren, als wir noch nicht errettet waren, in einer Art Ehebund, wenn wir dieses Bild weiter treiben wollen. Wir waren verheiratet mit der Sünde und verheiratet mit dem Gesetz. Es war meine Identität. Ich war ein Sünder. Das war meine feste Bindung, aus der ich nicht rausgekommen bin. Es hatte Ansprüche an mich, Ansprüche, denen ich nachgeben musste und es zu erfüllen galt. Welche Ansprüche waren das? Hört mal kurz zu, in Epheser 2, Vers 3 spricht Paulus davon. Er sagt, unter ihnen führten wir alle, er meint auch sich, führten wir alle einst unser Leben wie in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und dieses Fleisch und diese Wille, dieser Gedanke, die sind gefallen. Es ist sündhaftes Fleisch, sündhafter Wille, sündhafte Gedanken, die uns regieren und uns versklavt haben. Von wegen frei. Du bist ohne Gott nicht frei. Du bist deiner eigenen kaputten, sündhaften Natur versklavt. Das ist keine Freiheit. Wir sind Spielbälle. Spielbälle unserer gefallenen Natur. Nun, wir haben in den letzten beiden Predigten davon gehört, dass wenn wir durch Glauben an Jesus errettet wurden, dass wir eine neue Identität bekommen haben. Wir sind neue Menschen, wir sind nicht mehr die Alten. Und in dieser neuen Identität können wir zum ersten Mal in unserem Leben wirklich gerechte Wege gehen. Vorher konnten wir uns nie entscheiden dafür, jetzt können wir uns dafür entscheiden. Wir können tatsächlich Sieg über Sünde haben und das war der ganze Punkt in Kapitel 6, weil Christus über die Sünde in uns gesiegt hat. Sünde hat keine Machtanspruch mehr über uns. Schaut euch mal Kapitel 6 nochmal an, Vers 14. Hier summiert Paulus diesen Zustand des Gläubigen nochmal. Er sagt, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Sie wird nicht herrschen über euch. Weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Es hat sich etwas Grundlegendes geändert. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das mit der Sünde immer verbunden ist, da kommen wir gleich noch dazu, sondern wir sind nun unter Gnade und deswegen herrscht Sünde nicht mehr über dich. Und wir haben schon gesagt, das ist nicht immer einfach zu verstehen, weil wir wissen, dass wir noch Sünder sind und wir tun gewisse Dinge, die wir früher noch getan haben, aber Paulus sagt, nein, du musst der Sünde nicht mehr dienen. Sie hat keine Macht mehr über dich. Paulus sagt, dass die Gnade Gottes erschienen ist und damit hat sie der Sünde die Macht genommen, dich zu regieren und dich zu leiten. Sein ganzer Punkt war ja im Kapitel 6 mit die Frage, wieso, wenn das nun wahr ist, wieso lebt ihr dann noch in der Sünde? Wieso sündigen wir dann noch, wenn die Sünde keine Macht mehr über dich hat? Nun, es ist nun so, wie ich gesagt hatte, dass wir mehr oder weniger diesem Bild folgen können, dass wir der Sünde verheiratet waren, aber durch Glauben an Jesus Christus von der Sünde und somit auch von dem Gesetz geschieden wurden. Schau dir Kapitel 6, Vers 14 nochmal dazu an. Unter der Gnade Gottes zu sein, heißt nicht nur der Sünde gestorben zu sein, sondern eben auch dem Gesetz geschieden zu sein, vom Gesetz geschieden zu sein. Das Gesetz hat keine Macht mehr über dich, kein Anspruch mehr über dich. Die Konsequenzen aus dem Gesetz sind nicht mehr für dich relevant. Und das ist ja genau der Punkt, mit dem Paulus hier Kapitel 7, Vers 1 beginnt. Schaut euch das jetzt nochmal an, was wir gerade gelesen haben. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Wie gesagt, wir beginnen hier mit einem neuen Themenabschnitt. Wir haben vorher über viele Dinge geredet, über die Identität, über unsere Knechtschaft und jetzt kommt das ganze Thema des Gesetzes, was wir ja in den letzten Monaten immer wieder mal referenziert haben. Wir waren schon oft in Kapitel 7, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber da ist das Thema Gesetz aufgedröselt und aufgebaut und das werden wir jetzt nun besprechen. Wir fangen heute hier eben mit diesem Thema an, mit dem Paulus hier anfängt, dass wir dem Gesetz gegenüber geschieden wurden. Und er beginnt diesen Abschnitt, wenn ihr das vergleicht, wie Kapitel 6, Vers 3 mit den gleichen Worten, oder wisst ihr nicht? Schaut euch Kapitel 6, Vers 3 an. Das sind der erste Abschnitt über die Knechtschaft, hat genau mit diesen Worten angefangen, oder wisst ihr nicht? Und jetzt fängt der neue Abschnitt an mit den gleichen Worten, oder wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht? Habt ihr vergessen? Ja, Paulus geht davon aus, dass die Römer das, was er nun sagt, schon mal gehört haben oder zumindest wissen sollten, entweder weil sie es von ihm schon mal gehört haben oder weil es einfach so logisch, natürlich für alle verständlich ist, dass jeder das nachvollziehen kann. Aber was genau sollen denn die Römer hier verstanden haben? Nun, sie sollen verstanden haben, dass eben das Gesetz nur so lange einen Anspruch an einen Menschen hat, solange er lebt. Das ist ziemlich einfach, eine sehr einfache Aussage. Wenn dieser Mensch aber stirbt, dann hört der Anspruch des Gesetzes auf. Nicht das Gesetz hört auf, aber der Anspruch des Gesetzes hört auf. Nehmen wir mal ein Beispiel aus unserem eigenen Leben. So, einfach so random aus dem Leben gezogen, irgendwie, ja, Straßenverkehrsordnung. Wenn ich sterbe, brauche ich keine Angst mehr vor Blitzern haben. Ja. Das hört sich irgendwie dumm an, aber ist schon so, weil es gibt keine Konsequenzen mehr. Ja, die Konsequenzen, der Anspruch des Straßenverkehrsgesetzes, dass wenn ich zu schnell fahre, ich ein Bußgeld bekomme, das juckt mich dann nicht mehr, weil ich dann gestorben bin. Oder vielleicht noch besser, ja, dann brauche ich keine Ampeln mehr. Das ist das Allerschönste, ja, wenn man keine roten Ampeln mehr hat. Der Anspruch des Straßenverkehrsordnung ist für mich nun nicht mehr relevant. Und nun sagt Paulus, dass wir als Christen dem Gesetz gestorben sind und das Gesetz nun keinen Anspruch mehr auf unser Leben hat. Das ist der ganze Punkt von Kapitel 6. Wir sind der Sünde gestorben und dadurch sind wir dem Gesetz gestorben. Das ist, was Vers 14 aus Kapitel 6 deutlich gemacht hat. Nun, wir müssen hier ganz kurz mal darauf eingehen, was Paulus mit Gesetz meint. Wir hatten das hier und da auch schon mal besprochen, aber wir müssen es nochmal sagen. Meint Paulus hier vielleicht ein allgemeines Gesetz, ein allgemeingültiges Gesetz, was wir alle irgendwie in uns haben? Oder redet er hier von dem Gesetz Mose, ja, von dem jüdischen Gesetz? Nun, wenn er von dem Gesetz Mose redet, redet er hier nun zu Juden oder redet er zu Heiden? Weil er sagt ja, die ihr das Gesetz kennt, ihr seid Gesetzeskundige, mit wem redet er hier, wenn er sagt Brüder? Ich denke, dass Paulus hier sowohl zu Juden als auch zu Heiden redet. Wir hatten das in der Einführung zum Römerbrief schon mal deutlich gemacht. Denn es gab Juden, die das Gesetz eigentlich nicht wirklich kannten. Es gab auf der anderen Seite aber auch Heiden, die das Gesetz sehr gut kannten und sogar befolgt sind. Also man kann alleine nur, weil es hier um das Gesetz Mose geht, nicht sagen, das ist für Juden und das ist nicht für Heiden. Gesetzeskundig, das heißt, ein Wissen über das Gesetz zu haben, und das hatten beide Gruppen, zumindest in dem Fängerkreis, zu dem Paulus hier redet. Sie hatten Wissen, grundlegendes Wissen über das Gesetz Mose. Und das ist eben auch hier mit Gesetz gemeint. Es gibt zwei Gründe dafür. Das erste ist, weil Paulus hier immer mit einem bestimmten Artikel arbeitet. Er sagt nicht einfach nur Gesetz, sondern er sagt das Gesetz. Das ist ein bestimmter Artikel und meint etwas Konkretes, nicht etwas Allgemeines. Zweitens, die Dinge, die Paulus hier aus dem Gesetz herausnimmt, haben ganz konkrete Ansprüche auf dein und mein Leben als Menschen generell. Und das kann nur Gottes Gesetz sein. Weil nur Gottes Gesetz hat einen Anspruch auf alle Menschenleben. Schaut euch mal in Kapitel 7 die Verse 7 bis 13 an, 7 bis 8. In dem ganzen Abschnitt 7 bis 13 bespricht Paulus später, was Sünde in uns gemacht hat und wie das Gesetz mit uns verbunden ist. Und er schreibt hier in Kapitel 7, 7 bis 8. Ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ja, das ist eine Aussage, die werden wir noch ein bisschen weiter entpacken, wenn wir hinkommen. Aber es ist die Aussage, ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Aber jetzt gibt es das Gesetz. Es gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Das Gesetz Mose gibt es sehr lange und unsere ganzen Gesellschaften sind darauf aufgebaut. Nicht nur das, auch dieses Gesetz Mose ist, wie wir in Römer 2 schon gelesen haben, auch in unsere Herzen eingeschrieben, sodass es uns manchmal auf den richtigen Weg, manchmal auf den falschen Weg bringt. Und deshalb ist die Sünde in den Menschen lebendig. Die Sünde war vorher auch schon da, aber sie ist lebendig und aktiv und hat somit Anspruch auf die Konsequenzen des Gesetzes in dir, weil das Gesetz existiert. Es hat einen bindenden Anspruch auf alle Menschen. Ja, Paulus spricht auch in Römer 1 nochmal darüber, dass niemand eine Entschuldigung hat, weil wir alle eigentlich verstehen müssten, dass es Gott gibt und wir alle in unseren Herzen dieses Gesetz Gottes auch noch mit eingeschrieben haben. Nun, sagt Paulus, wenn dieser Mensch aber der Sünde gestorben ist, dann ist er auch dem Gesetz gestorben und somit auch dem Anspruch des Gesetzes auf dich. Und Paulus illustriert nun diesen Punkt mit dem, was wir gerade in der Einleitung hatten, nämlich mit der Ehe. Mit einem mächtigen Bild, das wir alle verstehen. Er nimmt eben den Ehebund als Beispiel. Und diese, nebenbei gesagt, diese Illustration funktioniert nur, weil das Gesetz Mose auch existiert. Weil es das Wort Ehebund oder die Konsequenzen, die damit zusammenhängen, im Gesetz Mose festgeschrieben sind. Ja, nochmal ein Grund dafür, weshalb hier Gesetz nicht allgemeines Gesetz ist, sondern wirklich das Gesetz Mose. Schaut euch mal Vers 2 an. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. Bevor wir mit der Illustration weitermachen, muss ich hier noch zwei Anweisungen geben, damit wir in unserem Denken nicht gleich falsche Wege abbiegen. Erstens, Paulus verwendet diesen Abschnitt als Illustration. Es ist nicht eine Allegorie. Es ist nicht ein Puzzle, ein geistliches Puzzle, was wir jetzt anfüllen müssen mit irgendwelchen Bedeutungen. Ja, es ist nicht etwas Verstecktes, wo wir dem Mann eine Bedeutung und der Frau eine Bedeutung zuweisen müssen. Es ist eine Illustration, um einen klaren, einfachen, deutlichen Punkt zu machen. Nämlich, dass das Gesetz seinen Anspruch auf den Menschen verliert, wenn dieser stirbt. Das ist der Punkt und die Illustration dazu. Es ist keine Allegorie. Zweitens, diese Illustration ist auch bitte keine vollständige Thematik über Extremsituationen in der Ehe, wenn mein Partner stirbt. Ich kann nicht hier hingehen und deine Theologie draufbauen. Es ist eine Illustration, die Paulus verwendet, weil das Gesetz Mose gewisse Regelungen hatte, die es erlaubte, eine Frau oder einen Mann wieder zu heiraten, wenn der Partner gestorben ist. Aber es ist nicht eine vollständige Theologie über, wie das genau funktioniert und was Gottes Plan ist. Ja, müssen wir auch mit im Kopf behalten. Okay, also zurück zum Text. Also wenn der Mann stirbt, schreibt Paulus, ist die Frau von dem Gesetz des Mannes befreit. Was ist das Gesetz des Mannes? Das ist leider im Deutschen ein bisschen irreführend, im Englischen ist es manchmal ein bisschen einfacher. Es ist das Gesetz aus dem Gesetz Mose, was mit dem Ehebund zu tun hat. Es sind die Regelungen und die Satzungen und die Grenzen und die Freiheiten, die mit dem Ehebund zusammenhängen, die Gott gegeben hat. Das ist das Gesetz des Mannes. Ja, das ist nicht irgendwas Komisches, sondern es geht hier eben um diesen Teil des Gesetzes. Paulus geht nun hier in Vers 3, und das schauen wir uns gleich an, auf eine Grenze ein, die Gott in dem Gesetz festgelegt hat. Wir lesen zusammen Vers 3. So wird sie nun, also die Frau, die hier gerade genannt wurde, so wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Ehebruch. Dieses Wort existiert nur, weil Gott es genannt hat. Es ist nicht ein Wort, was vorher schon da war. Es ist nicht gesellschaftlich normiert, sondern es ist etwas, was Gott gegeben hat in seinem Gesetz. In 2. Mose 20, Vers 14, als Teil von den 10 Geboten, was steht dort? Du sollst nicht Ehe brechen. Gott hat diesen Begriff erfunden. Es ist Teil von seinem Gesetz, vom Gesetz Mose. Du sollst nicht Ehe brechen. Die Übertretung dieses Gesetzes bringt Konsequenzen mit sich oder brachte damals Konsequenzen mit sich, die auch Gott geregelt hat. Da gibt es einige Stellen, ich nehme mal eine als Beispiel in 5. Mose. 5. Mose ist ja das Buch, wo Mose das Gesetz der neuen Generation wiederholt. Ja, es ist zusammen verkürzt oft und auch auf den Punkt gebracht. 5. Mose 22, Vers 22. Wenn jemand ertappt wird, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, man könnte es auch umdrehen, so sollen beide zusammen sterben. Der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Wie schlimm war Ehebruch für Gott? Oder wie schlimm ist Ehebruch für Gott? Wie schlimm ist es, diesen Bund, zu dem ich Ja gesagt habe, zu trennen? Es ist krass schlimm. So krass, dass diejenigen, die das tun, beim ersten Mal sterben müssen, laut dem Gesetz, das Gott gegeben hat. Das ist der Anspruch des Gesetzes auf den Menschen, und zwar auf jeden. Du sollst nicht Ehe brechen, wenn du Ehe brichst, musst du sterben. Das heißt, als ich Ja zu meiner Frau gesagt habe, habe ich natürlich auch Nein zu allen anderen gesagt, und zwar für alle Zeiten, in der ich lebe. Die Ehe muss ein Hafen der Treue sein, weil Gott sie so definiert hat. Ich bin nicht nur verheiratet mit dieser Frau, sondern ich bin vereint mit ihr. Ich bin eins geworden mit ihr und niemals mit irgendeiner anderen. Und Paulus geht aber nun auf die Grenze ein und zeigt nun, dass dieser Anspruch an der beiden Eheleute sich ändert, wenn jemand stirbt. Das ist, was er in Kapitel 7, Vers 3 aufgezeigt hat. Bei dem Ganzen geht es nämlich darum, wem du gehörst. Zweimal, schau dich den Vers nochmal an, in Vers 3. Zweimal spricht Paulus davon, dass das Problem des Ehebruchs der ist, dass du einem anderen zu eigen wirst. Zweimal spricht er davon, einem anderen zu eigen zu werden, einem anderen Mann zu eigen zu werden. Was heißt zu eigen zu werden? Zu eigen heißt, vereint zu werden, eins zu sein, eine Identität mit dieser Person zu sein, eine Person zu sein. Und das ist das Problem mit jemand anderen, während die andere Person noch lebt, zusammen zu sein. Du brichst diesen Bund, du vereinst dich mit dieser Person und somit begehst du Sünde. Ich kann nur dieser einen Person gehören, zu der ich verheiratet bin, niemand anderem sonst. Aber dieser Anspruch, der endet laut dem Gesetz Mose mit dem Tod des Partners. Der andere, der noch am Leben ist, der darf laut dem Gesetz, also gerechterweise, darf er nochmal heiraten, ohne dass er damit Sünde begeht. Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, das ist wie gesagt ein anderes Thema. Aber laut dem Gesetz, das Paulus hier als Illustration verwendet, ist das nun möglich gewesen. Und das ist gerecht. Nun darf diese Person sich mit einer anderen vereinen und das ist Gott gefällig. Aber es ist der Tod des Menschen, des anderen, der das erzwungen hat oder der es möglich gemacht hat. Nun sitzt ihr vielleicht heute hier und fragt euch, na, was hat denn das alles mit mir zu tun? Wieso ist denn das wichtig? Ja, wieso bringt Paulus das hier überhaupt? Das hört sich eigentlich gar nicht so gut an, ja, jemand anderen zu heiraten und nochmal mit dem zusammen zu sein und einer stirbt und das ist alles irgendwie falsch, oder? Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt und wir sehen, wieso Paulus diese Illustration verwendet und wie mächtig sie wirklich ist. Wir sind nämlich nicht nur geschieden von etwas, sondern wir sind auch wieder verheiratet worden, beziehungsweise wir sind neu gebunden und das ist an Christus. Vers 4. Hier bringt Paulus alles auf einen Punkt. Wir fangen mit Vers 4 an, lesen zusammen. Also seid auch ihr, Vergleich mit dem, was vorher kam. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. So wie diese eine Person in der Illustration gestorben ist, so sind wir dem Gesetz gestorben. Wir hatten vorher schon gesagt, es ist, als ob wir vorher, bevor wir Christus kannten, dem Gesetz verheiratet waren. Wir hatten eine Bindung, das war unsere Identität. Nun in Christus sind wir diesem Gesetz, dieser Bindung gestorben und somit auch dem Anspruch darauf. Wir sind diesem Gesetz durch den Tod entkommen. Durch den Tod, den Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Nicht mehr ich lebe, sondern er lebt nun in mir. Und somit hat das Gesetz keinen Anspruch. Und es ist nun wichtig, dass wir hier genau sind. Hört gut zu. Wenn Paulus hier meint, dass das Gesetz keinen Anspruch mehr auf uns hat, heißt es nicht, dass das Gesetz zwecklos ist oder das Gesetz böse sei oder das Gesetz irrelevant ist für uns. Es geht hier nur um den Anspruch des Gesetzes auf dein Leben. Schaut euch mal kurz Vers 12 an vom gleichen Kapitel, dann gehen wir beim nächsten Mal drauf ein. Paulus sagt es ganz deutlich. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Wir werden dann sehen, wieso das so ist. Aber wenn Paulus hier sagt, dass wir dem Gesetz gestorben sind, dann heißt das nicht, dass das Gesetz irrelevant ist. Wir sind als Christen keine Gesetzlose. Das ist nicht, was er meint. Das Gesetz ist auch nicht böse. Es ist immer noch Gottes Wort, es ist immer noch Gottes Standard, es spiegelt immer noch Gottes Wesen und Gottes Heiligkeit wider. Es zeigt immer noch, wie Gott sein Volk sich vorgestellt hat, dass es in dieser gefallenen Welt lebt. Es hat nur keinen Anspruch mehr auf unser Leben. Wir können ganz viel daraus lernen und wir müssen ganz viel daraus lernen. Aber ich kann nicht mehr zum Gesetz Mose gehen und kann daraus Konsequenzen für mich oder für jemand anderen ableiten. Nein, wir sind keine Gesetzlosen, sondern wir haben das Gesetz, wir erfüllen es. Wie erfüllen wir das Gesetz? In Christus. Christus hat das Gesetz geehrt und erfüllt. Und es gibt tatsächlich im Neuen Testament ein Gesetz, das wir als Christen haben. Ein neues Gesetz. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich habe das schon ein paar Mal genannt. Wir lesen davon, dass das Gesetz Christi ist, das in uns nun wirkt. Was ist das Gesetz Christi? Es ist Liebe. Es ist Liebe anderen gegenüber. Das ist nun das Gesetz, das in uns wirkt, weil es summiert alles, was wir im Alten Testament finden. Das höchste Gebot hat ja zwei Teile. Welche Teile sind das? Erster Teil, Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit meinem ganzen Verstand. Und der zweite Teil, und meinen Nächsten. Es geht um Liebe. Das gesamte Gesetz ist summiert in Liebe für Gott und Liebe für andere. Selbstliebe ist da nicht mit drin. Da bin ich nicht mehr im Bild, sondern da ist Gott im Bild und der Nächste ist im Bild. Und das ist, was diese Scheidung als Konsequenz mit sich bringt. Wir sind vom Gesetz durch den Tod Christi geschieden worden und bringt nun als Konsequenz diese Dinge mit sich. Wir haben nun einen neuen Partner, einen neuen Anspruch, einen neuen Bund, der genauso viele Rechte und Pflichten mit sich bringt wie unser vorheriger Bund. Schaut euch mal den Rest von Vers 4 an. Paulus hat geschrieben, dass wir nun dem Gesetz getötet wurden durch den Leib Christus und dann kommt nun ein damit. Das heißt, das ist die Begründung dafür oder was als Resultat rauskommen soll, damit wir einem anderen zu eigen sein, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist. Und jetzt könnten wir sagen, aber halt, wenn ich dem Gesetz verheiratet war, dann kann ich doch niemanden nochmal heiraten, das ist doch nicht gerecht. Naja, das ist genau das, was Paulus hier als Bild aufzeigt. Du bist ja gestorben. Und so wie es in Gottes Augen gerecht ist, dass der eine Ehepartner stirbt, der andere kann wieder heiraten. So sind wir dem einen Ehepartner, dem alten, dem Gesetz der Sünde gestorben. Und jetzt können wir uns verheiraten mit einem neuen und haben neue Ansprüche und neue Rechte und neue Pflichten. Der alte Bund ist durch den Tod Christi aufgehoben worden. Aber wir sind nicht einfach nur so lose im Universum herumfliegen, sondern wir sind nun verbunden, verheiratet, neu mit Jesus Christus. Und das ist die Kraft dieser Illustration. Weil all die Dinge, die wir vorher von der Ehe gesagt haben, was die Ehe ist, was dieser Ehebund mit sich bringt, trifft auch auf unseren Bund mit Christus zu. Jesu Tod am Kreuz und unser konsequenter Glaube darauf verheiratet uns auf eine Art mit ihm. Wir gehören nun ihm. So wie meine Frau meine Identität ist, dass es nicht mehr nur mich gibt, sondern ein Wir, so ist meine Identität nun auch in Christus. Es existiert nicht mehr das Ich, sondern es existiert nun eine andere Realität in mir. Wir sind auch in der Bibel oft beschrieben seine Braut. Wir sind seine Braut. Wir sind nicht nur Knechte, wie wir es in Kapitel 6 gelesen haben, sondern wir sind auch ein Ehepartner geworden, auf eine Art. Wir haben eine Beziehung, die sich verändert hat mit Christus. Wir nehmen seinen Namen an. Wir sind Christen. Ja, in Deutschland ist es zumindest ja noch normal, oder in unserer Gesellschaft ist es normal, dass die Ehefrau den Nachnamen des Ehemanns annimmt und somit auch einen Identitätswechsel hat. Ich weiß nicht, in allen Gesellschaften ist das so und wir haben hier ein paar, die verheiratet sind und die unterschiedliche Nachnamen haben. Aber in unserer Gesellschaft, in westlichen, ist es so, dass der Nachname angenommen wird und somit auch die Identität aufgezeigt wird. Ich gehöre nun zu diesem und bin nicht mehr die alte Person. Und nun ist Jesus meine Identität, weil ich mich Christ nenne. Das ist in meinem Namen, in meiner Definition schon drin. Vielleicht könnt ihr, wenn das euch hilft, ich weiß nicht, ob ihr euch solche alten Filme mal angeschaut habt, aber es gibt ja öfters mal solche Filme, wo eine unbekannte, niedrige Magd einen Prinzen heiratet. Er hatte ganz viele Angebote von anderen Prinzessinnen, aber er hat sich entschieden für diese niedrige Magd, die ein Niemand war. Na, was passiert denn mit dieser niedrigen Magd, nachdem sie ihn geheiratet hat? Wer ist sie nun? Sie ist eine Prinzessin. Und jeder kennt sie nun als die Prinzessin. Sie ist nicht mehr die niedrige Magd. Sie ist nicht mehr die Person, die kein Mensch kannte. Sie ist auf einmal bekannt. Und sie ist aufgestiegen in der Gesellschaft. Und so ist es auch mit uns. Wir waren vorher der Sünde versklavt, dem Gesetz verheiratet. Wir sind dem geschieden und haben einen neuen geheiratet. Wir sind die Braut des Königs. Und somit sind wir auch Königskinder. Es ist nicht, weil wir es verdient haben, es ist nicht, weil wir super toll sind, sondern es ist, weil jemand uns angenommen hat. Und das hat Jesus getan durch seinen Tod. Wir waren auch vorher niemand, wir waren Feinde, wir waren Sklaven der Sünde, wir verdienten den Tod und ewige Verdammnis. Unsere Werke haben uns vor Gott ungerecht gehalten. Wir waren nach Epheser 2, Vers 3 Kinder des Zorns. Aber mit meinen Lieblingsworten weiterzumachen, auch aus dem Epheserbrief. Gott aber hat uns nicht in diesem Zustand gelassen. Wir sind nun Kinder Gottes, wie wir auch in Römer 8, Vers 14 bis 17 lesen. Johannes liebt das, von den Kindern Gottes zu reden. Wir sind nun Kinder Gottes in 1. Johannes 1, 12, 1. Johannes 3, 1. Und die Bibel hat viele solche Stellen, die uns als Kinder Gottes nennt. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind aufgestiegen. Unsere Identität ist nun eine andere geworden. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir aber auch keine Feinde mehr. Und wie Petrus es nennt, wir sind Priester und Propheten, ein heiliges Volk. Ihm zugerichtet, zu Gottes Ehre. Würdet ihr nicht sagen, dass unser Status sich gewaltig geändert hat? Das ist gigantisch. Nun tragen wir eben halt diesen neuen Namen, Christ, als ein Zeichen, dass wir ihm gehören. Und diese Tatsache bringt eben halt auch Konsequenzen mit sich, Ansprüche. Und das ist der Rest von Vers 4. Schaut euch den Rest von Vers 4 an. Wieso ist das alles passiert? Damit wir Gott Frucht bringen. Es ist nicht passiert, damit du der neueste, schönste, coolste Mann sein kannst oder Frau sein kannst in dieser Welt, sagen kannst, hey, ich bin aufgestiegen in der Gesellschaft und du nicht, sondern es ist, damit wir ihm dienen, damit wir Frucht bringen, und zwar die Gott gerecht ist. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt für heute. Wir sind nicht nur geschieden, wir sind nicht nur neu verheiratet worden, sondern wir sind auch geführt durch den Geist zum Dienen. Das sind die Verse 5 bis 6. Und das beginnt eben mit diesem Ende von Vers 4, damit wir Gott Frucht bringen. Das ist Gottes Anspruch nun an dich und mich. Ein Leben, das Gott gegenüber Frucht bringt. Wie soll diese Frucht denn aussehen? Wie soll ich denn Frucht bringen? Nun, dieser Vers lesen wir gleich. Wir sollen Frucht bringen, indem wir Gott dienen. Und zwar im Geist dienen. Wenn wir uns ausrichten und den Geist leiten lassen und danach unser Leben ausrichten, dann werden wir ihm dienen und in Heiligung wachsen. Schaut euch mal Vers 5 an. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Und wisst ihr was, euer Leben vorher, bevor ihr in Christus wart, war der auch fruchtbar. Es war auch ein fruchtvolles Leben. Aber ihr habt nur Früchte des Todes hervorgebracht. Ihr habt dem Tod Früchte gebracht, ihr habt ihm gedient, ihr habt Dinge getan, die dem Tod Ehre geben, die dem Satan Ehre geben und die zeigen, dass ihr tote Menschen seid. Das ist, was wir alle getan haben und wir konnten nicht anders. Nun aber, da Jesus uns gerettet hat und wir neue Menschen sind, bringen wir Frucht Gott gegenüber, nicht mehr dem Tod. Das ist die große Änderung. Das Gesetz war der Treibstoff für diese Todesfrucht, die wir gebracht hatten. Es war der Dünger, der diese Frucht hat sprießen lassen, wie wir vorher schon gelesen haben. Schau ich mal Vers 6 an. Jetzt aber, das ist wie Epheser 2, Vers 4, ja, Gott aber, jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir vorher was? Festgehalten wurden. Es hat uns eingeschlossen, eingeklammert. Wir waren ergriffen von dem und konnten nicht wegkommen, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Unsere Ausrichtung ist nun auf das, was Gott durch den Heiligen Geist gefällt. Wir sind keine Gesetzlichen. Wir können nicht mit einer 10-Punkte-Liste durch die Gegend gehen und allen Menschen um uns herum diese 10-Punkte-Liste sie daran messen. Unser Gesetz ist ein anderes Gesetz. Es ist das Gesetz der Liebe. Es ist das Gesetz der Gnade, das durch Jesus Christus in uns wirkt. Und gleichwohl, wie wir beim nächsten Mal sehen werden, ist das Gesetz Gottes nicht irrelevant geworden. Diese gottlosen Leidenschaften, die uns vorher festgehalten haben, halten uns nun nicht mehr fest. Nun hält uns eine andere Leidenschaft fest, nämlich der Geist Gottes. Und was wirkt der Geist Gottes in den Menschen? Er wirkt den Wunsch und das Verlangen nach Heiligung. Das ist, was mitkommt mit dieser Beziehung. Dieses christliche Leben ist nicht mehr länger durch Knechtschaft unter der Sünde oder durch die starre Bindung an Regeln und Gesetze bestimmt, sondern es ist durch Freiheit in Christus bestimmt. In Freiheit im Geist Gott zu dienen. nicht einfach nur das zu machen, zu dem ich Lust habe, sondern das zu machen, was Gott gefällt. Und wisst ihr was, das konntet ihr vorher nicht. Diese Freiheit hattet ihr vorher nicht. Aber jetzt habe ich die Freiheit, Gott wirklich zu dienen und mein ganzes Leben ihm zu geben, indem ich im Geist diene. Gott zu dienen. Nicht weil ich muss, sondern weil das neue Wesen ausmacht. Wir haben gerade gelesen davon, es ist das neue Wesen des Geistes. Es ist etwas, was ich möchte, was ich tun möchte, weil Gott sich für mich vollkommen hingegeben hat, möchte ich ihm alles hingeben. Weil er mich so dermaßen geliebt hat, möchte ich auch ihn und andere lieben. Weil ich verstanden habe, dass ich nichts wert bin, außer das, was er mir gibt. Und trotzdem hat er mich gemacht und er hat mich gehalten, er hat mir neues Leben geschenkt. Deswegen möchte ich auch mein ganzes Leben für andere Menschen hingeben, damit sie mehr in Christus verwandelt werden. Ich möchte mich nicht mehr um mich selbst drehen. Ich möchte mich darum drehen, dass andere Christus finden und Gott verherrlichen. Paulus drückt das in 2. Korinther 5, 14 bis 15 besser aus, als ich das gerade getan habe. Hört mal kurz zu. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben. Nicht mehr für sich selbst, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das Leben im Geist bedeutet ein Leben der Hingabe und Dienst gegenüber anderen, in Liebe. Es ist nicht die Frage, was bekomme ich, sondern es ist, was kann ich geben von dem, was Gott mir gegeben hat. Zu Gottes Ehre und zur Heiligung von anderen. Das ist die Freiheit. Es ist die Freiheit, in der wir nun leben. Es ist eine Freiheit, frei von der unheiligen Dreieinigkeit, in der wir vorher auch lebten. Ihr kennt die unheilige Dreieinigkeit. Das ist ich, mich und meins. In der wir vorher gelebt haben. Jetzt leben wir da nicht mehr drin. Wir leben nun in der heiligen Dreieinigkeit, wo wir alles ausrichten auf Gott hin und auf den Nächsten hin. Das ist wahre Freiheit. Trotz der Bindung, die wir nun in Christus angenommen haben. Wir sind nicht frei, wie Menschen frei denken, aber wir haben nun, wie die Ehe auch, ich habe es vorher zweimal wiederholt, als ich Ja gesagt habe zu meiner Ehefrau, habe ich die Tür geschlossen gegenüber allen anderen. Aber die ist aufgegangen auf der anderen Seite, zu einer Freiheit, die ich vorher noch nie kannte. Und das ist, was wir in Christus auch haben. Deswegen ist diese Illustration so mächtig, die Paulus hier verwendet. Wir sind nun frei, das zu tun, was Gott gefällt. Aber wir haben die Tür zugemacht, diesem Ich, mich und meins. Und das kommt nicht mehr in mein Leben rein. Als Christus uns gefunden hat und wie diese neue Identität angenommen hat, bringt diese Identität ja auch neue Konsequenzen mit sich. Das ist diese Vereinigung mit Christus, hat Ansprüche. Und diese Ansprüche ist ein Prozess der Heiligung. Wie die Ehe auch ein Prozess der Heiligung ist, ist dieses Einswerden mit Christus auch ein Prozess der Heiligung. Man müsste eigentlich nochmal ein ganzes Predigt oder mehrere Predigten über die Ehe und wieso Gott sie gegeben hat machen, weil da ist ein wunderbarer Vergleich mit wie Gott die Gemeinde liebt und wie er mit ihr umgeht. Und auch wie die Ehe funktioniert da. Und Paulus verwendet das hier ein bisschen als Illustration. Mein Vereintsein mit Christus führt zu einem heiligen Leben. Erstens, weil ich nicht mehr lebe. Das ist der erste Grund. Wir haben das in Galater 2, Vers 20 schon mal gehört. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und was der Geist möchte, ist eben nicht mehr fleischlich, sondern das, was Gott möchte. Das ist der erste Grund für Heiligung. Der zweite Grund für Heiligung ist, dass ich nach Heiligung streben möchte, um diesen Namen, den ich nun habe, diesen neuen Namen, diesen neue Ehebund, alle Ehre zu geben. Ich bin nun ein Christ. Ich möchte diesen Namen nicht verunehren durch ein unheiliges Leben. Ich möchte, um ihn zu ehren, er, der alles für mich gegeben hat, mein Leben so ausrichten, dass dieser Name geehrt wird und nicht verunehrt wird. Weil alles, was ich in diesem Namen tue, reflektiert auf ihn zurück. Dessen sind wir uns bewusst, ja? So wie wir uns verhalten, hat C.S. Lewis geschrieben, bringen wir die Menschen um uns herum entweder einen Schritt näher zum Himmel oder einen Schritt näher zur Hölle. Weil durch das, was wir zeigen, zeigen wir entweder, es ist wirklich wert, Christus nachzufolgen und es bringt wirklich ein neues Leben im Geist mit wirklich mächtigen Veränderungen, oder die Leute sagen, im Endeffekt hat sich bei dir ja gar nichts getan. Du bist ja genauso schlimm wie ich auch. Du hast nur andere Worte gefunden, um das irgendwie zu kaschieren, aber dein Leben sieht genauso aus wie vorher, vielleicht sogar noch schlimmer, weil du jetzt noch ein Heuchler geworden bist. Was von den beiden? Welche von den Wegen sind wir? Wir sollten auf dem Weg sein, um Gottes Namen Ehre zu geben, den wir tragen. Bei uns zu Hause an einem Spiegel in der Gästetoilette hängt so ein kleiner Zettel. Ich bin kein großer Freund von solchen Motivationsdingern, die da rumhängen. Aber ich muss sagen, dieser Zettel hat mir schon sehr oft geholfen. Da steht nämlich Folgendes drauf auf Englisch. Ich sag's gleich auf Deutsch auch nochmal. Mirror, mirror on the wall. Do you see Christ in me at all? Das ist aus der Geschichte von Schneewittchen angelehnt. Auf Deutsch könnte es heißen, Spieglein, Spieglein an der Wand. Siehst du denn überhaupt Christus in mir? Ich bin da oft dann beim Händewaschen und schaue mir das an. Und das ist ein kleiner Moment, wo ich wirklich nachdenken muss. Ist das wirklich, was mein Leben ist? Was sieht man denn wieder gespiegelt in meinem Leben? Christus oder den alten Thomas? Oder nur eine verbesserte Version von mir? Nein, ich möchte, dass Christus durch mich durchscheint. Dass Christus das ist, was Menschen sehen, wenn sie mich anschauen. Das ist wirklich eine gute Frage, die kurz zum Nachdenken anregt. Nun, der dritte Grund, weshalb Heiligung den Prozess, dass Heiligung eine Konsequenz, ein Anspruch von dieser neuen Vereinigung ist, ist, dass wir nach Heiligung streben, weil wir Söhne und Töchter des Königs sind. Kein Königssohn und keine Königstochter verhält sich wie ein Rüpel, wie ein Bulle in einem Porzellanladen, sondern er verhält sich dementsprechend dem Status, den er hat. Weil er ansonsten, wie wir gerade schon gesagt haben, auch den Namen verunehrt. Also wir haben einen übernatürlichen Grund für Heiligung. Der Geist wirkt in uns. Wir haben Gründe, die wir Gott lieben, uns antreiben, immer mehr daran zu arbeiten, Gott ähnlich zu werden. Es ist, weil wir seinen Namen tragen, weil wir seine Kinder sind, weil er für uns so viel getan hat. Und somit müssen wir zum Anfang zurückkommen. Und nochmal festhalten, dass die Worte, ja, ich will, eine der wichtigsten und gewichtigsten verändernden Worte im Leben eines Menschen sind, weil sie beeinflussen den Rest deines Lebens. Als du zu Christus, ja, ich will dir nachfolgen, gesagt hast, hat das Konsequenzen mit sich gebracht auf der noch größeren Ebene, als du das zu deiner Frau gesagt hast. Es sind Ansprüche, es sind Veränderungen, die damit kommen. Ein Kommentator drückte Jesus im Glauben nachfolgen auch als Eheversprechen aus, und da wir das als Thema verwendet haben, möchte ich damit schließen. Das ist nicht in der Bibel, ja, das ist aber einfach nur interessant, um das nochmal für uns zum Fokus zu bringen. Als ich Jesus geglaubt habe, habe ich im Endeffekt auch wie ein Eheversprechen gesagt, ich Sünder nehme dich, Jesus, zu meinem liebenden Bräutigam und Erlöser. Und ich verspreche und verbünde mich vor Gott, dem himmlischen Vater, deine liebende und treue Frau oder Mann zu sein, in Fülle und Mangel, in Freude und Leid, in Krankheit und Gesundheit, in diesem Leben und in alle Ewigkeit. Worauf Jesus als mein Ehemann Folgendes antworten würde: Ich, Jesus, nehme dich, Sünder, zu meiner Frau, und ich verspreche und gelobe vor Gott, dem himmlischen Vater, dein liebender und treuer Retter zu sein, im Überfluss und in der Not, in Freude und Leid, in Krankheit und Gesundheit, in diesem Leben und in alle Ewigkeit. Nun, wir finden das so nicht in der Schrift. Und dennoch ist genau das, was mit uns passiert ist. Wir haben eine neue Identität, wir haben neue Ansprüche, wir haben eine neue Richtung. Es ist ein Versprechen, dass wir nun zueinander gehören. Jesus Christus in mir und ich gehöre in ihn. Und diese Ehe bringt eben halt auch Fruchtbarkeit mit, so wie normale Ehe gewöhnlicherweise das auch tut. Da ist nicht Nachwuchs nur gemeint, sondern wirklich Frucht im Wachsen. Persönliche Veränderung. Dinge, die neu werden. Die letzte Frage, die für uns nun heute aus diesem Text herauskommt, ist: Welche Frucht trägst du? Welche Frucht trägt dein Leben? Was spiegelt dein Leben wider? Sehen Menschen Christus in dir, diese neue Realität? Oder bist du nur eine leicht verbesserte Version von dem, was du vorher schon warst? Wenn das der Fall ist, geh nochmal zurück. Fang nochmal an und frage nochmal nach: Ist in mir wirklich Jesus am Werk? Lass uns zusammen beten. Heiliger Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für dein Wort, das du uns immer wieder aufs Neue so reichhaltig gibst. Wir sind dir dankbar für die Worte und die Bilder und die Illustrationen, die du uns immer wieder gibst. Und wir sind oft, ja, wie kleine Kinder vor einem riesen Mount Everest und bestaunen einfach nur, welche Dinge wir dort sehen. Und oft sind wir auch, ja, fühlen wir uns, als ob wir zu klein sind, um das alles zu begreifen. Und so geht es mir auch. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns hilfst, dass wir gerade auch diesen Abschnitt, dieses Verständnis, dass wir dem Gesetz und Gesetzlichkeit gestorben sind, dir gegenüber lebendig geworden sind, dir zu dienen und andere zu lieben, durch dein übernatürliches Wirken in uns, dass das uns ausmacht und dass wir danach suchen und danach streben, ein Leben zu leben, was dir Ehre gibt, damit dein Name nicht verunehrt wird, damit wir wirklich Königstöchter und Königssöhne sind und auch in unserem Leben so handeln, denken und tun. Schenk du, Herr, Änderung in unseren Herzen. Schenk du, Herr, Dankbarkeit für das, was du getan hast. Schenk du uns, Herr, eine erhabenere Stellung von dem, was wir über uns selber sagen, wenn wir sagen, dass wir Christen sind. Schenk du, Herr, eine neue Sicht darüber, was es bedeutet, mit dir verheiratet zu sein, mit dir vereint zu sein, eins gemacht worden mit dir, diese neue Identität zu haben, diese Freiheit zu haben, auf neuen Wegen zu wandeln, nicht auf den alten wie vorher, nicht nach Gesetzlichkeit, nicht nach 10-Punkte-Regeln, sondern nach der Liebe und nach der Gnade und Freiheit, so wie du sie uns jeden Tag auch gegeben hast. Und schenk du uns Ohren, auch in den nächsten Zeiten zu hören, Herr, was wir mit all den Gesetzen und all den Punkten, die du aufgeschrieben hast für uns, was wir damit anfangen sollen und wie wir damit umgehen dürfen. Schenk du Gnade, Herr, dass das Leben der Menschen hier in dieser Gemeinde und darüber hinaus dir Ehre gibt und dass die Menschen um uns herum dich erkennen und dich sehen zu deiner Ehre. Amen.